Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen. Hi Florian.
Hallo Nibras.
Hi, schön, dass du da bist.
Schön, dich zu sehen.
Schön, dass du gerade um die Ecke gekommen bist Und wir uns hier plötzlich in die Arme laufen mit Mikrofon.
Aufs Mikrofon draufgefallen.
Ganz plötzlich.
Und
eine schöne Begegnung.
Auf Record drücken. Wo wir gerade schon übers Mikrofon stolpern.
Genau. So haben wir uns hier wieder zusammengefunden, um über schöne Themen der Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. Falls ihr das erste Mal an Bord seid, wir sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf und besprechen hier schöne Themen der Kinder- und Jugendmedizin, von denen wir uns erhoffen, dass sie A, für viele relevant sind, wichtig sind und B, von uns in so einer Art und Weise besprochen werden, dass sie gut verständlich sind, dass man sie sich gut anhören kann und so seinen Informationsschatz, den man ja mit der Zeit so als Eltern oder als andere kinderbetreuende Personen aufbaut, einfach erweitern kann.
Es sind nicht nur schöne Themen, manchmal sind es auch nicht so schöne Themen wie Episode Nummer, was waren die, Ertrinkungsunfälle. Ist natürlich jetzt kein schönes Thema, aber ein wichtiges Thema, wo wir hoffen, dass wir die Hörerschaft und euch vor den Boxen und unter den Kopfhörern da auch ein bisschen was mitgeben können, was einem vielleicht so das normale Wissen um diese Themen jetzt nicht unbedingt schon hergibt und das vielleicht auch mal aus dem Mund eines Kinderarztes in Ruhe und in verständlichen Worten zu hören, ohne dass man unter Zeitdruck ist, das Kind nebendran auf der Untersuchungsliege schon quengelt, der Arzt vielleicht Worte verwendet oder einen Jargon verwendet, den man auch nicht so versteht, weil es fachchinesisch ist. All diesen Dingen wollen wir hier zuvorkommen und entgegenwirken und hoffen, dass wir so ein bisschen was Verständliches unter die Leute bringen. Immer mit der Prämisse und unter der Voraussetzung, dass wir natürlich keinen Arztbesuch ersetzen. Wenn ihr Sorgen habt bezüglich eures Kindes oder vielleicht auch euch selbst, dann bringt euch dieser Podcast vielleicht ein bisschen näher ans Thema und erklärt einiges, sodass man sich ein bisschen besser auskennt. Aber man sollte nicht deswegen nicht zum Arzt gehen oder den Arztbesuch hinausschieben, weil am besten weiß dann der behandelnde Arzt, was los ist, wenn er das Kind anguckt, wenn er es abhört, untersucht, wenn er euch die richtigen Fragen stellt, die bezüglich eures speziellen Falles einfach wichtig sind.
Genau, als Intermedizinern gibt es ja ein Sprichwort, das ja sagt, keine Diagnose durch die Hose. Das klingt jetzt irgendwie albern, aber so ist das wirklich. Man kann nicht eine Diagnose vernünftig stellen, wenn man das Kind, den Patienten nicht vernünftig untersucht hat und geschweige denn irgendwie auf Zuruf über irgendwelche Nachrichten. Da ist es mir auch ganz wichtig, hier an der Stelle auch nochmal den Hinweis zu bringen, denn es kommt jetzt mittlerweile auch nicht selten vor, dass wir solche Nachrichten bekommen mit individuellen Fragen. Wir antworten gerne auf so allgemeine Fragen, wenn jetzt jemand zum Beispiel fragt, könnt ihr irgendwie eine Zeckenzange empfehlen, die gut ist oder so, da habe ich kein Problem mit drauf zu antworten, aber wir bekommen auch Anfragen, teilweise sogar, und das wirklich sehr, das finde ich dann auch sehr grenzwertig, mit einem Foto dabei, mit der Frage, hier ist ein komischer Ausschlag, was könnte mein Kind haben, oder auch längere Geschichten über einen Krankheitsverlauf mit der Bitte um einen Ratschlag von uns oder der Bitte um eine Diagnose, und das ist einfach absolut nicht möglich, aus verschiedenen Gründen. Das ist schon, muss man einfach mal so sagen, schon juristisch echt schwierig, ne? Also wir können nicht einfach irgendwelche Sachen da aussprechen. Das ist sehr gefährlich und das wird dem Kind auch nicht gerecht. Dass jemand da irgendwie eine Diagnose stellt, ohne das Kind richtig gesehen zu haben. Das ist absolut nicht in Ordnung und das muss immer von einem gemacht werden, der vor Ort ist, der die Zeit hat, richtig zu untersuchen. Und deswegen können wir auf solche Anfragen einfach nicht eingehen.
Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nibras verabschiedet sich an dieser Stelle.
Sorry, du hattest das auch schon mal, Florian. Ja. Du hattest auch schon mal einen Frosch im Hals.
Nibras auf die Zuschauertribüne, Zuhörertribüne. Jetzt bin ich da. Nibras, vielen Dank für deine Mitarbeit bis hierher und nicht weiter.
Ich hoffe, du hast jetzt niemanden, der mich sofort ersetzen
Doch.
Kann.
Du kannst reinkommen. Ja. Das, was wir jetzt
gerade... Ich bin Torben. Ich bin auch Kinderarzt.
Ich wäre gern Kinderarzt. bei dem Thema heute finde ich unseren Sermon, den wir gerade losgelassen haben, über den Nichtersatz des Arztbesuches ganz extrem wichtig. Wie man sicher an unseren Ausführungen jetzt gleich auch erkennen wird können, dass das Thema heute auf keinen Fall irgendwas ist, was man jetzt zu Hause alleine oder auch mit seinem Lieblingspodcast abhandeln sollte, sondern wenn es zu Symptomen kommt, die wir gleich beschreiben, dann muss auf jeden Fall ein Arztbesuch her. Egal, eigentlich egal, wie alt das Kind ist, eigentlich egal, welche Kombination aus Symptomen oder sonstigem davor lag, das muss alles abgeklärt werden.
Genau.
Und wir wollen es gar nicht auf die lange, auf die Folter spannen. Heute geht es um Synkopen.
Synkopen oder, ja, im Volksmund nennt man das ja alles zusammengefasst in der Regel Ohnmacht oder Ohnmachtsanfall. Ist ein interessantes Wort, weil da das Wort Macht drin vorkommt. Ich glaube, so der Ursprung des Wortes kommt daher, dass du so die Macht über deinen Körper verlierst,
ohne
über
Macht.
Deine Gliedmaßen, über deinen Geist und dann in so einen Zustand abdriftest, wo du machtlos bist, wo du theoretisch, oder wo du sehr auf die Hilfe von jemand anderen angewiesen bist, wo du nicht alleine klarkommst. Und dieser alte Begriff, der wird heute noch sehr häufig verwendet im medizinischen Jargon, wie gesagt, als Ohnmacht, als Synkope bezeichnet. Und es ist etwas, was bei Kindern nicht selten vorkommt und häufig zu Besuchen beim Kinderarzt oder im Krankenhaus führt. Und je nachdem, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber ich habe öfter auch die Zahl gefunden, dass ungefähr 15 bis 20% aller Kinder bis zum 18. Lebensjahr mindestens einmal eine solche Synkope erleiden. Das ist schon ziemlich viel. Das ist so jedes fünfte bis sechste Kind innerhalb seiner Lebenszeit bis zum Erwachsenwerden. Das ist schon ziemlich häufig und deswegen macht es Sinn, heute über dieses Thema zu sprechen, falls es den einen oder anderen da draußen schon mal getroffen hat, aber auch wenn man einfach sich interessiert und gut vorbereitet sein müsste.
Ja, ganz genau.
Es gibt noch so ein paar Häufungszeitpunkte. Typischerweise ist es eher entweder bei so Kleinkindern, also so im Bereich zwischen 1 und 5 Jahren oder bei Jugendlichen, so die Schulkinder, die Grundschulkinder, da ist es ein bisschen weniger. Und tatsächlich sind Mädchen häufiger betroffen als Jungs. Ich weiß jetzt keine Zahl zum Verhältnis, aber Mädchen haben etwas häufiger eine Synkope als Jungs.
Ganz wichtig ist dann, wenn es losgeht oder wenn es schon fast wieder vorbei ist, dass man diese Synkope von vorne bis hinten, von oben bis unten, von innen bis außen beleuchtet, einschätzt und so viele Details wie möglich dazu weiß oder nennen kann, dann zum Beispiel dem Kinderarzt, weil es eben ganz viele unterschiedliche Ursachen gibt und dann auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Da ist es von ganz existenzieller Wichtigkeit zu wissen, was war mit dem Kind vor der Synkope? Ist es gestanden? Hat es gestanden oder ist es gesessen oder gelegen, schnell aufgestanden? War es warm? Hatte es vielleicht ein enges Hemd an oder mit einem Knopf zu vom Hemd? Gab es irgendwie eine kalte Flüssigkeit, die im Einsatz war? Etc. etc. Also da werden wir gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen. Man muss schon die Umstände rundherum so ein bisschen zusammenfassen, wenn man es denn kann. Es kann auch sein, dass keiner gesehen hat, dass das Kind einfach bewusstlos oder wieder zu sich kommend vorgefunden wird. Dann wird es natürlich schwierig. dann kann man vielleicht nicht sagen, okay, das Kind ist auf den Kopf gefallen und war dann bewusstlos oder das Kind war bewusstlos und ist dann auf den Kopf gefallen, dann wird es schwieriger, aber so viele Details wie möglich sollte man nennen können, weil es dann wichtig ist, wenn es darum geht, wie man weiter vorgeht, wie man das Ganze weiter abklärt, welche Untersuchungen sind nötig und welche nicht, weil man muss ja jetzt auch nicht schrotschusstechnisch da vorgehen und dem Kind jede Untersuchung angedeihen lassen, die nur irgendwie möglich ist oder in jeder Lebenslage vielleicht notwendig wäre, sondern nur die, die Sinn machen.
Genau. Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen kann man bei Synkopen in der Regel relativ wenige Tests machen, die sofort zu einer Lösung führen. Es gibt ja viele Krankheiten, wo man einfach einen Bluttest machen kann, wo man einen genetischen Test machen kann, wo man dann weiß, worum es sich handelt. Bei den Synkopen ist das eben nicht der Fall. Gibt es auch Ausnahmen, kommen wir auch noch dazu. Aber eben bei denen, wo es relativ schwierig ist, rauszufinden oder manchmal gar nicht möglich ist, rauszufinden, sind diese initialen Informationen beim ersten Gespräch, alles, an was man sich noch erinnert, total wichtig und können dann einem sehr helfen, das einzustufen in die verschiedenen Unterformen. Insgesamt kann man sagen, dass allen Formen zugrunde liegt, dass diese Synkope, diese Ohnmacht dadurch eintritt, dass es erstmal zu so einer kurzfristigen Unterversorgung des Gehirns mit Blut kommt. Ist ja logisch, ne? Wenn da oben das Blut nicht mehr richtig ankommt, dann schaltet da die Rechenzentrale ab und dann muss man den Computer nochmal neu hochfahren und dieser Absturz dieses Computers, das was wir halt dann kennen durch das Umkippen, ist auch für den Körper keine schlechte Sache, weil wenn man nämlich wieder am Boden liegt, das ist auch ganz gut für die Durchblutung des Gehirns, wenn man nämlich aus so einer aufrechten Position in so eine Synkope reingerät. Also da hat man so ein bisschen, vielleicht etwas, was einen schützt, hat natürlich aber auch den Nachteil, dass man durch den Sturz sich verletzen kann und je nachdem, in welcher Situation eine solche Synkope auftritt, kann es auch mal durch den Sturz zu gefährlicheren Schäden kommen. Und wenn wir jetzt auf die genaueren Unterformen eingehen, gibt es so meines Wissens eine Einteilung vor allem in so drei Gruppen, wodurch diese Synkopen entstehen können. Und man kann die ganz gut aufteilen in Formen, die, glaube ich, die allermeisten erstmal so kennen, dieses ja plötzliche Aufstehen und durch das plötzliche Bewegen in eine aufrechte Position wird einem irgendwie schwarz vor Augen und da kann zum Beispiel eine Ohnmacht entstehen. Dann gibt es sogenannte Reflexsynkopen, die meistens darauf basieren, dass es zu einer Funktionsstörung, einer Dysregulation im Bereich des vegetativen Nervensystems kommt. Da gehen wir auch nochmal genauer drauf ein. Und die dritte Gruppe, das sind die Synkopen, die tatsächlich entstehen, weil am Herzen irgendwas nicht stimmt und dadurch das Pumpen plötzlich nicht richtig funktioniert und durch diese eingeschränkte Pumpfunktion des Herzens zu wenig Blut im Kopf ankommt. Wobei man sofort auch sagen kann, diese dritte Gruppe ist die seltenste Gruppe. Also weitaus häufiger kommt oder liegt die Ursache in der ersten und zweiten Ursache.
Aber alle haben irgendwie gemeint, dass die, und das hattest du ja schon angesprochen, dass die Blutversorgung des Gehirns in dem Moment nicht ausreicht. Die erste Gruppe, die du angesprochen hast, wenn man sich schnell bewegt, wenn man schnell aufsteht, man kann sich das ja relativ gut vorstellen, dass im Sitzen sitzt man so ein bisschen gekrümmt, wie wir zwei jetzt gerade mit unserer vorzüglichen Haltung von Erwachsenen, das Blut wird nicht an allen Orten gleich verteilt, dadurch, dass die Beine abgewinkelt sind, dass man sitzt. Und wenn ich jetzt aufstehe und den ganzen Körper strecke, dann kommt das Blut plötzlich in Gegenden, wo es vorher nicht war, hauptsächlich in den Beinen eben, versackt das mit einem höheren Druck, weil auch die Entfernung vom Herzen dann größer ist. Und dann reicht diese Pumpfunktion, die im Sitzen gerade noch okay war, reicht dann im Stehen nicht mehr aus. Es kommt zu einer Minderversorgung des Gehirns, zu einer milden Minderversorgung, sage ich jetzt mal. Eine Das gibt's natürlich ganz krass und ganz übel, wenn man jetzt die gesamte Blutzufuhr zum Gehirn abschneiden würde. Das wäre innerhalb von Sekunden eine Minderversorgung, die nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist. Aber wir sprechen von einer ganz milden Minderversorgung, dass einfach der Blutdruck in dem Moment nicht ausreicht. Dann wird einem schwarz vor Augen. Und wenn der Körper das nicht schnell genug reguliert und dementsprechend den Druck ausgleicht, dann verliert man das Bewusstsein und kippt gleich wieder um, obwohl man gerade erst aufgestanden ist. Das kennen, glaube ich, gerade das Schwarz vor Augen sein, das kennen wahrscheinlich relativ viele. Das ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, wenn man nicht ganz auf der Höhe war, wenn man ein bisschen angeschlagen war, krank war, es heiß war, man wenig getrunken hat, dann kommt es relativ schnell mal dazu. Das ist auch nichts Besorgniserregendes grundsätzlich. Das ist einfach Tagesverfassung mehr oder weniger. Da gibt es aber Personen, die sagen, ja, mir ist das schon einmal im Leben passiert, und es gibt Personen, die sagen, ja, so geht es mir jeden dritten Tag oder jedes Mal, wenn ich aufstehe.
Genau, besonders aktuell ist das natürlich, hast du gerade schon angedeutet, wenn es heiß ist. Wir haben das ja schon ein bisschen angesprochen in der Folge über den Hitzeschlag, wo wir auch erklärt haben, dass sich zur Wärmeregulation des Körpers auch die Gefäße in den weiter entfernten Orten unseres Körpers, in der Haut, in den Händen, in den Füßen, wenn diese Gefäße sich ganz besonders weit stellen, um Wärme abzugeben, und wenn man dann in so einer Situation plötzlich aufsteht, zum Beispiel gerade wenn man kennt das typischerweise, liegt man irgendwie draußen im Park an der Sonne, hat sich so richtig grillen lassen und steht dann relativ rasch auf, dann gerade weil diese Gefäße zum Wärmeausgleich weitgestellt sind, sackt das Blut da total rein, und eben der Effekt, den du beschrieben hast, kann dann plötzlich entstehen. Und wenn man dann auch noch zusätzlich wenig getrunken hat, wird der Effekt nur verschlimmert, weil dann weniger Blut oder weniger Flüssigkeit in unseren Gefäßen unterwegs ist, und wenn dann das Wenige, was übrig ist, dann auch noch in die Beine sackt, dann kommt am Kopf erstmal wenig an, und so kann dann so eine schwerkraftsmäßig ausgelöste Synkope entstehen.
Was tue ich damit das erst gar nicht auftritt, und was mache ich, wenn es aufgetreten ist? Das Wichtigste ist um das zu verhindern, ist der Füllzustand des Körpers mit Flüssigkeit. Natürlich geht nicht jedes Glas Wasser, das ich trinke, sofort ins Blut, aber dadurch, dass das im Verdauungstrakt dann resorbiert wird, also aufgenommen wird in den Körper, in die Zellen und in das Blutgefäß, kann ich da schon den Füllzustand meiner großen und kleinen Gefäße damit steigern. Und je besser die gefüllt sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass mir sowas passiert, dass der Druck nicht ausreicht. Also sowohl wenn man, wie ich gerade gesagt habe, angeschlagen ist, kränklich ist, es heiß ist. Was da am besten hilft, ist den Flüssigkeitshaushalt hochhalten, trinken, entweder Wasser oder auch so Elektrolytmischungen, die schon die ganzen Blutsalze, die notwendig sind und die man so braucht, in sich haben. Und damit sollte man dem vorbeugen können.
Genau. Wir können schon mal vorwegnehmen, was würde man dann tun? In so einer Situation ist das Beste, was man machen kann als Helfer, der daneben steht und das mitbekommt, dann die Person schon liegen zu lassen erstmal und wirklich die ausgestreckten Beine hochzuheben, so mindestens 45 Grad. Man kann sie auch zum Beispiel auf den Stuhl abstellen, dass man sie auch nicht die ganze Zeit festhalten muss, damit man eben fördert, dass das Blut aus den Beinen wieder zurückfließt in Richtung des Kopfes. Und das ist so eine Maßnahme, die kann man für alle Formen der Synkopen einhalten. Kommen wir auch gleich zu noch anderen Maßnahmen, je nachdem, welche Ursachen da in Frage kommen. Kommen wir weg zu diesen Schwergewichts. Ich merke schon, Entschuldigung, das war ein Versprecher. Nein, Schwerkrafts.
Bewerbungen werden angenommen unter info@handfußmund.de. Ja, schickt eure Bewerbungen.
Ich merke schon, du willst mich einfach heute loswerden. nein, die Schwerkraft ausgelösten Synkopen, ja, und kommen mal zu dem Bereich dieser Reflexsynkopen. Die finde ich nämlich relativ interessant, spannend, wenn dann nämlich dieses vegetative Nervensystem ja so ein bisschen aus der Rolle gerät. Das vegetative Nervensystem, davon bekommen wir im Alltag relativ wenig mit. Das ist das Nervensystem, was unsere Organfunktionen steuert und uns sowohl in so einen wohligen, entspannten Zustand bringen kann, wenn wir uns leisten können, wenn wir unsere Arbeit verrichtet haben, wenn wir uns sicher fühlen, aber auch in so einen angespannten Zustand bringt. Zum Beispiel, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir Angst haben, wenn wir das Gefühl haben, es gibt irgendwie eine Bedrohung, dass das Herz schneller schlägt, dass die Verdauung dann für die Zeit pausiert wird. Das ist die Aufgabe von vegetativen Nervensystemen und es steuert auch zum Beispiel unsere Herzfunktionen. Wie schnell das Herz pumpt, wie stark es pumpen muss, und deswegen spielt das hier in dem Bereich eine Rolle. Und ich habe es auch schon angedeutet, es gibt so zwei verschiedene Gruppen, bei denen das häufiger passiert. So die einen sind die Kleinkinder und die anderen sind eher die größeren Kinder und Jugendlichen. Und bei den Kleinkindern wird das häufig auch Affektkrampf genannt. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, das kommt immer mal wieder vor, dass auch Eltern diesen Begriff benutzen, und das kommt daher, dass gerade bei Kleinkindern nach so einer Ohnmacht häufig auch noch so ein paar zuckende Bewegungen der Arme und Beine folgen können, sodass auch viele erstmal Sorge haben, ob es nicht doch ein Krampfanfall gewesen sein könnte, wie bei einem Fieberkrampf oder bei einer Epilepsie, wobei man sagen muss, in der Regel sind diese zuckenden Bewegungen relativ kurz und nur für ganz kurze Zeit, wenige Sekunden, und hören dann auch spontan wieder auf, wie es in der Regel bei einem richtigen Krampfanfall eben nicht der Fall ist. Da dauert das meistens länger und braucht schon 30 Sekunden oder eine Minute oder mehrere Minuten, bis es zum Stillstand kommt. Und diese Affektkrämpfe, / Reflexsynkopen bei Kleinkindern werden in der Regel ausgelöst durch emotionale Belastung oder einen relativ plötzlichen Schreck. Und den Klassiker, den wir häufig auch sehen, manchmal sogar während wir arbeiten, ist die Synkope, die darauf folgt, wenn man zum Beispiel, wenn die Kinder sehr heftig weinen, schreien, sich so wegschreien, wie man manchmal sagt, dass sie blau anlaufen. Und da kann man sich das gut vorstellen, wenn man blau anläuft und dann weniger vernünftig atmet, weil man so brüllt, dass dann weniger Sauerstoff im Blut ist und die Atmung dann irgendwann plötzlich auch mal stehen bleiben kann. Und dann hat das Herz natürlich auch nicht so besonders gute Karten zu pumpen. Und das Gehirn ist in der Situation unterversorgt. Es gibt aber auch demgegenüber Situationen, wo gar kein langes, ausgiebiges Schreien vorhergeht, sondern dieser Schreck oder die emotionale Belastung zu so einem ganz kurzen Schrei führt und dann eher gefolgt ist von so einer Blässe, also dass die Kinder ganz blass werden und dann in Ohnmacht fallen. So kann man diese zwei Arten relativ gut unterscheiden. Deswegen ist zum Beispiel das so wichtig, dass man beschreibt, was kurz vorher passiert ist. Wenn man sagen würde, das Kind ist blau, hat man eher die eine Richtung. Wenn man sagt, es ist plötzlich ganz weiß geworden, dann hat man eher so die andere Richtung.
Es gibt auch diese Ziegen. Kennst du die? Schon mal gesehen?
Ja, die kenne ich, ja.
Ja, ja. Ja. Wenn man die erschreckt.
Dass die so umfallen.
Dass die pom, sofort umfallen. Das ist im Endeffekt, glaube ich, ich bin jetzt kein Tierarzt, ich tue nur so, der gleiche Mechanismus.
Okay.
Denen reißt es richtig die Beine oder den Boden unter den Beinen weg. Und dann liegen die da, strecken alle Viere von sich. Ist ganz witzig anzusehen. Da gibt es manche Leute, die machen sich da einen Spaß draus. Das ist
ziemlich gemein eigentlich.
Ziemlich gemein. Stehen da vor den Ziegen, klatschen in die Hände und dann schon dann liegt die auf dem Rücken. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz ähnlich. Und ein ganz wichtiges.
Ich werde so ein Video mal raussuchen und in die Shownotes packen. Ihr könnt es euch mal angucken. Das ist tatsächlich ganz kurios. Ja,
ja, das ist eine gute Idee. Und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Beispiel zu einem Krampfanfall ist einfach das vorausgehende Ereignis. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind jetzt während einer Untersuchung beim Arzt oder wenn sie sich ärgert oder sonst irgendwie gerade einen epileptischen Anfall bekommt, ist ja wirklich verschwindend gering. Wohingegen die Wahrscheinlichkeit, dass so ein, es gibt es ja auch bei Säuglingen, die schreien und dieses lange Ausatmen, wo man sich denkt, okay, 22, 23, 24, hallo, atmen, ja, und dann, ja, ja, dann holen sie Luft, ja, und legen die nächsten, die nächste Weinepisode hin, dass da die, die Luft- und Blutzufuhr in dem Moment nicht ausreicht. Das ist ja viel wahrscheinlicher, als dass es jetzt irgendwie ein epileptisches Geschehen gäbe. Meine Tochter hat das vor 2 Jahren, glaube ich, mal hingelegt. Da sind sie rumgetobt in der, im Urlaub in der Ferienwohnung und haben irgendwie Fang gespielt und sind dann beide um die Ecke gelaufen und dann zusammengestoßen. Und die hat sich so erschreckt von dem Zusammenstoß und hat geweint. Und dann habe ich sie hochgenommen und plötzlich in meinen Armen hat sie sich zurückgelehnt und durchgestreckt und hat da plötzlich genauso ein Zucken hingelegt und so ein, da wird einem schon ganz anders in dem Moment, wenn es dann vorbei ist, wenn man drüber nachdenkt und die Geschehnisse so aneinander reiht, dann ergibt das schon das Bild, das wir jetzt gerade hier zeichnen und dann gab es für mich auch damals keinen Grund, jetzt ins Krankenhaus zu fahren oder sonst irgendwas, gerade natürlich als Kinderarzt ist da ohnehin nicht so schnell dabei, sondern kann vieles natürlich selbst regeln und selbst einschätzen. Aber das ist in dem Moment schon ein nicht schöner Anblick, ähnlich wie so ein Fieberkrampf, der ja auch, hatten wir ja schon mal eine Episode, wo wir das dargelegt haben. Das ist ja auch eigentlich eine ganz gutartige Sache, aber natürlich schrecklich anzusehen. Und überhaupt in dem ersten Moment, wo man gar nicht weiß, was jetzt eigentlich los ist.
Betrachten wir jetzt mal eher die größeren Kinder und Jugendlichen. Da ist es in der Regel nicht das pausenlose Schreien und Weinen, was zu der
manchmal schon.
Es gibt auch tatsächlich ich weiß nicht, wie man das nennt, aber Konzertsynkope könnte man das vielleicht nennen, gerade bei Teenagern, die vielleicht auf so einem Konzert, es ist heiß, die stehen lange und dann kreischen sie ganz verrückt. Das ist dieses, was man so kennt, so in Ohnmacht fallen, weil man so sein Idol trifft.
Wir kennen das noch von den Beatles, unsere Zuhörer vielleicht nicht.
Das macht mich nicht älter, als ich bin, Florian. Ist nicht meine Generation, die Beatles, aber nee, ich kenne das eher von den Backstreet Boys. Das ist schon mehr meine Sache. Aber da gibt es das zum Beispiel auch, ne? Und ist bei den Jugendlichen häufig aber auch durch so ein negatives Ereignis ausgelöst. Das können mal Schmerzen sein, das können ein unschöner Anblick sein. Der Klassiker ist so dieses Blut sehen, also kein Blut sehen können. Können aber auch andere unschöne Sachen sein, kann manchmal Ekel auch sein. Und häufig kombiniert mit längerem Stehen. Also dieses längere Stehen, das ist eine Sache, die meistens mitberichtet wird. Auch zum Beispiel habe ich sehr viele Jugendliche erlebt, die zum Beispiel im Schulbus, weil sie keinen Sitzplatz hatten, haben sie lange gestanden und hatten da eine Synkope. Also das war so ein bisschen so ein Klassiker. Und was auch da häufig berichtet wird, diese Reflexsynkopen bei den älteren Kindern, die haben meistens so Symptome, die das Ganze ankündigen. Also da wird berichtet von Übelkeit, von Schwindel, Kopfschmerzen, Kaltschweißigkeit, Blässe. Manchmal ist das so ein Verschwommensehen. Da werden viele solche Sachen berichtet, bevor es zu dem Ereignis kommt. Und ältere Kinder, die können sich häufig auch bis zum Moment, wo sie umkippen, an die Situation erinnern und können das relativ gut auch wiedergeben. Und das ist immer auch ein gutes Zeichen, um das dann in diesem Bereich der relativ harmlosen Reflexsynkopen einzustufen. Und darüber hinaus gibt es noch einen kleinen Bereich der Reflexsynkopen, den ich besonders spannend finde, der nämlich dann eintritt, wenn man zum Beispiel relativ lange zum Beispiel Wasser eingehalten hat und dann aufs Klo geht oder relativ lange keinen Stuhlgang hatte und dann an einem Tag dann aber so richtig oder wenn man relativ heftig niesen muss. Das sind solche Synkopen, die nennt man Situationssynkopen, die aber auch in den Bereich der Reflexsynkopen gehören, die auch mal passieren können, die auch irgendwie dann in der Geschichte ein bisschen lustig klingen. Ich erinnere mich an einen...
Endlich kommt eine Geschichte von dir.
Ja, nee, das ist nicht von mir. Ich ist von einem Patienten, aber ich glaube, ich darf das erzählen, weil ich natürlich jetzt nicht den Namen anonymisiert und die Geschichte fand ich sehr süß. Das war ein Kind, was im Kino war und einen Star Wars Film gesehen hat und sich so krass darauf gefreut hat, hatte natürlich so eine 1,5 Liter Cola gekauft vorher und hat dann den ganzen Film über gefühlt aufs Klo gemusst, hat's aber nicht übers Herz gebracht, rauszugehen aus dem Film, weil man könnte ja was verpassen. Und ist dann in dem Moment, wo dann der Abspann kam, losgerannt, wie bescheuert, zu der Toilette und hat dann diese so anderthalb, zwei Stunden lang eingehaltenen Hahn plötzlich so feuerwehrschlauchmäßig abgelassen und ist dann einfach plötzlich hinten übergekippt und kurz in Ohnmacht gefallen und kam dann so mit Star Wars T-Shirt, Star Wars Kappe und noch so die zugerollte Tüte Popcorn mit dem Rettungswagen in die Klinik. Ziemlich süße Geschichte.
Nasse Hose.
Nee, die
wahrscheinlich, weil er während des Pinkelns nach hinten übergekippt hat.
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war eine
dramatische Geschichte.
Das war so eine Geschichte, die passend dazu passt. Das nennt man dann im Fach chinesische Miktionssynkope. Es gibt aber auch eine sogenannte Defäkationssynkope. Das kann also auch genauso beim Stuhlgang passieren, wenn man lange eine Verstopfung hatte und dann es plötzlich wieder geht. Da gibt es so verschiedene Situationen, wo sowas eintreten kann. Und auch da wieder super wichtig, dass man, wenn man die Geschichte hört, kann man das sofort einordnen in so einem Bereich und ist dann deutlich entspannter.
Dazu kann ich nur sagen, das kann mir nicht passieren. Ich gucke kein Star Wars. Du?
Also ich bin Star Wars-Fan.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Ach, ich glaube, ich habe noch keinen Film wirklich gesehen.
Aber wieso? Dann kannst du doch nicht sagen, dass du weder Fan noch nicht Fan bist. Also musst du es ja wenigstens einmal gucken.
Aber ich bin noch nie nach dem Star Wars-Film beim Pinkeln ohnmächtig geworden. Du?
Ist mir noch nie passiert.
Ganz ehrlich, warst du der Junge?
Nein, ich war nicht der Junge. Aber es ist trotzdem interessant. Das ist jetzt so ein bisschen off-topic, finde ich aber interessant. Es gibt ja immer wieder mal so Geschichten, wo junge Männer, die gerade abends feiern gewesen sind in Hamburg, aber ist ja auch in Düsseldorf passiert, nicht mehr aufgetaucht sind und dann Wochen später irgendwie in so einem relativ flachen Teich gefunden worden sind, leider ertrunkenerweise. Und da wird häufig von so einer Reflexsynkope ausgegangen, dass die zum Beispiel dann so dringend müssen, dann denken, ich schaff's nicht mehr bis zu Hause, an so einem Tümpelchen oder so anhalten, um zu pinkeln. Ich weiß auch nicht, irgendwie zieht's ja manchmal die Leute zum Wildpinkeln dann zumindest an so ein Gewässer, dass sie denken, dann pinkel ich da rein. Und das kann man natürlich autopsietechnisch danach nicht mehr nachweisen, aber es wird häufig als Ursache gesehen, wieso so ein völlig gesunde junge Person in so einem Gewässer ertrinkt. Also ich kann mich hier an eine Geschichte aus Düsseldorf erinnern, wo ein kompletter kleiner See in so einem Park leer gepumpt wurde, um nach der Person zu suchen, weil die da irgendwo gesehen worden ist zuletzt. Und da ist man davon ausgegangen, dass das so eine Ursache sein kann. Auch in Hamburg ist das ja auch schon mal passiert. Da ist, glaube ich, von HSV irgendwie jemand verunglückt quasi. Und da wird immer der Verdacht, höre ich dann immer wieder mal oder liest man immer, dass sowas auch dahinter stecken könnte, was ja plausibel ist, weil dann irgendwie betrunken und dann plötzliche Bewusstlosigkeit, dann sind vielleicht die Schutzreflexe nicht da, die man dann in so einem Moment braucht. Dann sehr tragisch. Wollen wir jetzt nicht hier schwarz malen und unnötige Ängste streuen? Man muss jetzt nicht sein Kind, glaube ich, jedes Mal zum Pinkeln irgendwie begleiten.
Geh früh aufs Klo.
Genau. Ja. Aber das ist einfach auch eine Ursache, die mal vorkommen kann.
Das Gegenteil von deiner Geschichte von dir aus dem Kino kann natürlich auch sein, dass man nicht total überzuckert ist von 1,5 Liter Cola, sondern dass man nichts dergleichen getrunken hat und auch nichts gegessen hat, aus welchen Gründen auch immer, und unterzuckert ist. Da kann man auch schon mal das Bewusstsein verlieren und das kann sich auch relativ übel bemerkbar machen. Da ist dann der Grund einfach, dass der Blutzucker zu niedrig ist und das gefällt dem Gehirn auch nicht, weil das Gehirn ist das Organ, das am meisten Zucker braucht von unseren Organen. Und das kann natürlich auch sein.
Genau, es gibt natürlich auch noch so ein paar seltenere Gründe. Das wäre jetzt zum Beispiel so einer. Ich meine aber auch eine Überzuckerung, wenn jemand zum Beispiel einen Diabetes hat. Mhm. Das kann auch mal zu einer Ohnmacht führen. Das hat dann verschiedene andere Gründe. Was auch sein kann, sind Panikstörungen, wo man dann aus Angst hyperventiliert. Das kann auch dazu führen.
Kaltes Wasser oder Eis ins Gesicht und so richtig so eine Eisdusche. Ich weiß gar nicht, vielleicht bei dieser ALS Charity-Geschichte vor ein paar Jahren.
Diese Eisbucket-Challenge.
Lateralsklerose, genau, die Eisbucket-Challenge. Ah, ja. Da gab es sicher auch welche, die synkopiert sind, oder? Nachdem
Kann du sein,
dann einmal kaltes Wasser über den Kopf geschüttet hast. Hast du auch gemacht?
Ziemlich plausibel. Nee, ich habe da nicht mitgemacht, leider.
Ich habe es gemacht, aber ich habe es nicht...
Nicht genossen?
Naja, das sowieso nicht, aber ich habe es nicht weiter... prozessiert. Ich habe dann nicht noch, jetzt bist du nominiert und jetzt du. Ich war einer, bei dem es geendet ist,
also, sozusagen. Naja, ja, also kannst du ruhig gut zugeben, dass du Leute nominiert hast und die alle nicht mehr mitgemacht haben.
Sagen wir vielleicht jetzt nicht hier im öffentlichen Funk und Fernsehen. Ja.
Also es gibt ja noch so viele andere Sachen, die selten sind. Auch so eine Blutarmut kann natürlich auch mal sein, ne? So eine Anämie kann auch mal sein, dass der Körper einfach sehr geschwächt ist durch die Anämie und dann eher dazu neigt, in einer Belastungssituation dann eine Unterversorgung zu haben im Bereich des Gehirns. Das kann auch mal sein. Kommen wir aber jetzt noch mal kurz zu den sogenannten kardialen Ursachen, also die Ursachen aus dem Bereich des Herzens. Das ist vor allem der Bereich, der dazu führt, dass man dann das ist nämlich die Regel, wenn so eine Synkope das erste Mal auftritt, dass man schon auch mal im Krankenhaus vielleicht mal eine Nacht übernachtet, aufgenommen wird oder zumindest mal so einen halben Tag in der Klinik verbringt und gewisse Untersuchungen durchleben muss. Denn ganz, ganz selten können auch mal Probleme am Herzen dazu führen. Und diese Probleme kann man in der Regel aufteilen in entweder strukturelle Probleme, also dass das Herz irgendwo im Aufbau falsch ist, dass an den Klappen was nicht stimmt, dass an der Dicke des Herzmuskels irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwo im Aufbau irgendwas nicht ganz in Ordnung ist oder dass das Herz in seinem Rhythmus, in dem es pumpt, auch gestört ist. So eine sogenannte Herzrhythmusstörung, die kann auch mal dahinter stecken, sodass in der Regel zu einer vernünftigen Abklärung einer solchen Synkope auch ein EKG vom Herzen gehört. Das ist diese Untersuchung, wo man so Saugnäpfe manchmal auf die Brust bekommt, manchmal sind das aber auch so Klebeelektroden. In der Regel kriegt man dann auch so ein großes EKG, also nicht nur 4 Saugnäpfe, sondern 12 Saugnäpfe.
Jetzt lässt du aber den Kardiologen raushängen. Hör mal.
Wenn ich dich so leicht kann ich dich so leicht beeindrucken.
4 vorne, 3 hinten, 8 auf dem Kopf. Nee, Kopf ist EEG, das kann auch sein, dass man das bekommt. So eine, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber ich falle dir so selten ins Wort.
Du warst gerade so empört von meinem Klugscheißerei hier.
Habe ich das gesagt oder nur gedacht? Nein, Quatsch. Genau, diese Untersuchungen, die einem da möglicherweise bevorstehen oder dem Kind bevorstehen, die sind ganz mannigfaltig. Je nachdem, wo der Verdacht hingeht oder wo eben die Geschichte, die man erzählt hat, in welche Richtung die deutet. Es gibt ein EKG, es gibt ein EEG, wie gesagt, diese Hirnstrommessung. Manchmal ist auch eine Bildgebung vom Kopf notwendig, ein MRT, ganz, ganz unterschiedliche Dinge.
Genau, also man unterscheidet in der Regel so ein bisschen zwischen der Basisdiagnostik, die alle kriegen, und dann noch die so weiterführende Diagnostik, die da nur entsprechend von gewissen Symptomen, die geboten wurden oder gewissen Dingen, die erzählt werden, aus der Vorgeschichte des Ereignisses, die dazu führen, dass man dann vielleicht auch an andere Sachen denkt. Die Basis ist wirklich einfach eine sehr gute, gründliche körperliche Untersuchung und auch eine so gute Anamnese, so nennen wir das, so eine Aufnahmegespräch, wo man die Geschichte erzählt. Eine Messung von Puls und Blutdruck, das gehört immer dazu, dass man das mitmacht. Das EKG gehört auch immer mit dazu, einfach um diese Probleme am Herzen gut mit auszuschließen. Und so ein Blut, zumindest eine Messung vom Blutzucker, was du eben gesagt hast, sollte auch immer passieren. Passiert häufig auch schon im Rettungswagen, wenn man mit dem Krankenwagen kommt. Das ist galt immer so ein bisschen als Fauxpas des Rettungsdienstes, wenn man jemanden bringt mit einer Ohnmacht und nicht vorher
Blutzucker
und keinen Blutzucker gemessen hat. Ich persönlich finde auch, da scheiden sich aber wahrscheinlich die Geister, dass so eine ganz allgemeine, leicht oder niederschwellige Blutentnahme nicht verkehrt ist. Einmalig beim ersten Ereignis zumindest mal ein Blutbild, dass man sieht, dass auch die roten Blutkörperchen und der rote Blutfarbstoff, dieses Hämoglobin, ausreichend da ist, dass man das auch einmal gesehen hat. Und da hört meiner Meinung nach dann die, oder auch in Leitlinien, die Basisdiagnostik auf, und dann die weiteren Sachen, die kommen dann nur, wenn es wirklich einen Grund dazu gibt. Das ist aber ausreichend Programm, dass man da auch durchaus mal in der Klinik bleibt. Und was ein typisches Symptom ist, auch nach einer solchen Synkope, das haben viele, dass man sich danach auch abgeschlagen, müde, geschwächt fühlt, und das kann auch mal mehrere Stunden anhalten, sodass es auch dann Sinn macht, auch zu sagen, gut, das war jetzt heute das erste Ereignis, das war dramatisch, dem Kind geht's nicht gut, das bleibt heute hier, wir machen alle unsere Untersuchungen, und wenn am nächsten Tag dann alles unauffällig war oder gut gelaufen ist, dann kann man auch wieder nach Hause gehen, und dann klärt man in der Regel auch darüber auf, dass solche Ereignisse total gutartig sind, dass sie aber schon auch in der Regel oder nicht in der Regel, aber nicht selten nochmal passieren können. Und je nachdem, aus welcher Geschichte heraus das passiert, finde ich, dann muss nicht jedes Ereignis immer wieder zu einem Krankenhausbesuch führen, sondern kann dann je nach Situation zum Beispiel auch zu Hause oder beim Kinderarzt gemanagt werden.
Ist ähnlich wie bei den Fieberkrämpfen, da ist es ja ganz, ganz genauso. Der erste Fieberkrampf, der führt natürlich dazu, dass man ins Krankenhaus geht, dass man sich das anschauen lässt. Der achte Fieberkrampf, da sitzt man wahrscheinlich zu Hause, sagt, ja gut, jetzt müssen wir schauen, dass das Fieber runtergeht, jetzt wo es ihm oder ihr wieder gut geht, und fertig. Und ähnlich ist es bei Synkopen, wobei ich finde Synkopen ein bisschen besorgniserregender als Fieberkrämpfe, weil Fieberkrämpfe so ein automatischer, relativ klarer Mechanismus sein können, wohingegen Synkopen, das ist schon eigenartig. Wenn man jetzt sein Bewusstsein verliert, ohne dass man es möchte, da lohnt sich schon ein Blick mehr. Und wenn man sich jetzt als Mutter oder Vater denkt, boah, jetzt sind wir ins Krankenhaus gekommen, dem Jungen oder dem Mädchen geht's doch wieder gut, was wollen uns die jetzt hier behalten? Man braucht sich ja nur mal die andere Seite der Medaille angucken oder denken, dass man kommt ins Krankenhaus mit seinem Kind, das war ohnmächtig, es geht ihm wieder gut. Der Arzt sagt, ja, ist ja doch alles wieder in Ordnung, Sie können wieder nach Hause gehen. Man geht nach Hause, nach 2 Stunden, peng, fällt das Kind wieder um. Genau das will man natürlich als Arzt verhindern, dass es dazu kommt. Schon überhaupt ungeklärte Ursache, aber auch wenn man wüsste, woran es liegt, nämlich zum Beispiel an einer Dehydrierung, also dass das Kind zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen hat. Selbst wenn es diese banale Ursache wäre, wäre es ja absolut unzufriedenstellend, dass man ins Krankenhaus geht. Der Arzt sagt, ja, der hat einfach zu wenig getrunken. Wir lassen es aber jetzt dabei, gehen Sie wieder nach Hause. Zu Hause hat er noch immer zu wenig getrunken, kippt wieder um. Damit wäre man ja auch nicht zufrieden. Nee. Insofern muss man gerade diese stationären Aufnahmen, die vielleicht als Angehöriger oder als Elternteil vielleicht manchmal auch übertrieben wirken, die muss man so ein bisschen im Kontext sehen, und ja, hoffentlich hat man das Vertrauen zu seinem Arzt oder zu, den hat man vielleicht auch noch nie gesehen. Man geht bei uns in die Uniklinik, da steht ein Arzt in der Notfallambulanz, den hat man natürlich noch nie gesehen, aber die Hoffnung ist, dass man da innerhalb kürzester Zeit so eine Vertrauensbasis schafft, dass man sagt, okay, der weiß, wovon die Rede ist, der weiß, hat eine Vorstellung, was mit meinem Kind los ist. Und wenn der sagt, ich empfehle Ihnen, dass Sie heute bei uns bleiben, ja, dann, der hat sich ja die letzten Jahre mit dieser Thematik auseinandergesetzt und steht dann nicht umsonst in so einer Ambulanz und rockt da das Geschäft von früh bis spät.
Es ist einfach wie bei so vielen Dingen in der Medizin, dass häufig bei so einer Diagnostik zum Glück, das ist ja auch schön, nichts Schlimmes bei rauskommt, aber weil es immer einen gewissen Prozentsatz, und der mag auch manchmal sehr klein sein, wo doch etwas Ernstes dahinter steckt. Wir haben das auch besprochen bei unserer Folge über das Schädel-Hirn-Trauma, dass da auch Eltern sich genau wie jetzt hier bei der Synkope darauf einstellen, dass wenn das passiert, dass man im Krankenhaus auch aufgenommen wird, einfach um diesen ganz kleinen Prozentsatz derjenigen, die dann doch was Ernsteres haben, nicht zu übersehen. Und da muss man einfach dann auch zufrieden mit sein, dass diese Vorsicht walten gelassen wird und dann nicht alle auf leichte Schulter dann wieder nach Hause geschickt werden, weil man dann sagt, naja, 98%, 99% haben in der Regel nichts, dann wird schon nichts sein. So arbeiten wir nicht in der Medizin, wir arbeiten andersherum. Wir behalten lieber 99 Kinder da, die nichts haben, um beim 100. dann doch dann zum Glück es da gehabt zu haben, wenn es doch was gibt. Und das ist eine vernünftige Herangehensweise, trotz allem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du das besorgniserregender findest als zum Beispiel einen Fieberkrampf, teile ich jetzt nicht ganz. Ich würde es jetzt nicht irgendwie das eine gut, mehr das oder war's. Weniger.
Hm? Jetzt reicht's, das war's. Also das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten. Ja, aber was soll das jetzt? Das war überhaupt nicht
abgesprochen. Nein, ich will ja die. Ja,
nein, das ist so. Nein, so geht das nicht. Libras, können wir kurz sprechen?
Wir können danach sprechen. Ich möchte grundsätzlich nur die Eltern oder alle anderen, die hier zuhören, einfach beruhigen, dass es einfach in der Regel eine gutartige Sache ist, dass man den Ernst der Lage schon verstehen muss, dass man zum Arzt muss, dass man in die Klinik muss, auch mal Untersuchungen bekommen muss, aber die bekommen muss, einfach um was sehr Seltenes auszuschließen und deswegen beruhigt sein kann, beruhigt bleiben kann, wie in den meisten Fällen, wo so ein, du hast es beschrieben eben, selbst als Arzt, wenn sowas mal passiert beim eigenen Kind, da ist es dann schon irgendwie dramatisch und da ist es einfach wichtig, dass man die Ruhe bewahrt und gerne auch an die Message hier zurückdenkt, dass es in den meisten Fällen gut erklärbar ist, gutartig ist und nur in sehr seltenen Fällen ein Problem ist. Und ich wollte nur mal ganz kurz so ein bisschen das Messer schärfen für so ein paar Warnsignale, wann man es besonders ernst nehmen sollte. Die haben wir jetzt zwar so ein bisschen angerissen.
Wann es doch besorgniserregend ist?
Genau. Aha. So meine ich das.
So, also jetzt doch. Jetzt also doch.
Prima. Florian, sei nicht beleidigt.
Nee, der Grund, warum ich das gesagt habe, war, weil beim Fieberkrampf ist das Fieber die auslösende Ursache. Es ist ein gutartiger Prozess, der ziemlich schlimm aussieht, aber eigentlich eine gute Erklärung hat. Bei der Synkope hingegen gibt es ja, wie wir jetzt die letzten 45 Minuten oder weiß nicht wie lang erzählt haben, eine ganze Reihe an Ursachen. Und alles über, ich habe zu wenig getrunken und stehe im Konzert und es ist heiß und noch zwei, drei anderen. Da gibt es ja schon andere Ursachen, denen man schon nachgehen muss und die vielleicht auch eine Konsequenz haben. Genau. Das aber grundsätzlich.
Wobei wir den Fieberkrampf natürlich auch aufgeteilt haben in auch komplizierte Fieberkrämpfe und hinter denen können auch selten ernstere Dinge stecken. Deswegen finde ich es eher beides ähnlich. Also beides ist in den allermeisten Fällen harmlos, hat aber in ganz seltenen Fällen doch eine andere Ursache. Und aus diesem Grund müssen beide Sachen in der Klinik, gerade beim ersten Mal, gut abgeklärt werden, damit man einfach auf der sicheren Seite ist. Und deswegen meinte ich, das tue ich jetzt keins von beiden irgendwie mehr so nach oben und finde so beides relativ ähnlich.
Also wir können uns darauf einigen, du hast Unrecht.
Alles gut. Wenn du, ich gebe dir sehr gerne das letzte Wort, es ist kein Problem. Ich freue mich ja, wenn wir hier auch mal ein bisschen diskutieren. Ja, ne? Nicht nur immer hier Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen. Hier, wir können gleich mal auch mal rausgehen, Florian.
Ja, das vor die
Tür.
Wir sind ja draußen.
Genau. Ich wollte jetzt aber noch mal kurz auf diese Warnsignale hin. Warnsignale will ich jetzt auch gar nicht so viele nennen, aber typisches Warnsignal bei einer Ohnmacht ist, wenn sie zum Beispiel aus einer körperlichen Belastung herausgeht, also wenn man wirklich beim Rennen, während des Sports, keine Ahnung, beim Fußballspiel plötzlich umkippt, so aus der vollen Belastung heraus, das ist immer schon eine Sache, die ja die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Beispiel vom Herzen kommt, etwas steigert, sodass man da auf jeden Fall sensibler sein muss. Was auch ein Warnsignal ist, ist, wenn diese Synkope auftritt, eben aus so einer entspannten Körperposition heraus, also im Sitzen oder sogar im Liegen. Das sind solche Sachen, tritt alles super selten auf. Aber wenn das mal wäre, muss man es auch noch einen Ticken ernster nehmen als bei den anderen beschriebenen Symptomen. Und natürlich, wenn jemand eine Geschichte schon hat, also da gibt es vielleicht was am Herzen oder jemand nimmt aus irgendeinem Grund ein Medikament, es kann ja auch mal vielleicht eine Nebenwirkung von einem Medikament sein, oder man ist gar schon mal irgendwie am Brustkorb irgendwie operiert worden oder so, das gibt es ja alles Mögliche, das wären natürlich auch Signale, die einem da noch hellhöriger werden lassen. Aber da mache ich jetzt schon den Sack zu bei den Warnsignalen, da will ich nicht zu viele nennen. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten.
An dieser Stelle liebe Grüße an unseren Kollegen Marc. Ich weiß nicht, ob er zuhört, ich hoffe es. Der hat eine ganze... Wir finden es jetzt raus. Also Marc, wenn du das hörst, sprich uns morgen darauf an, dass wir jetzt hier von dir erzählen, deine wohlgehüteten Geheimnisse. Ganz netter Kollege, der... aber bis zum Start seiner ärztlichen Laufbahn ein großes Problem hatte, nämlich, dass er Blut nicht wirklich sehen konnte. Und er hat so einige Geschichten auf Lager, die mit Blut und seinem Bewusstseinsverlust zusammenhängen. Meine Lieblingsgeschichte ist die, er sitzt am Schreibtisch, lernt, er ist wirklich ein schlaues Kerlchen, er hat viel gelernt, und hat sich während des Lernens aber an einem Stück Papier am Finger geschnitten und guckt so auf seinen Finger und drückt da drauf und es kommt ein Tropfen Blut aus dieser Schnittwunde. Und er denkt sich noch, oh, da ist ja Blut. Und bam, fällt er auf den Schreibtisch und ist ohnmächtig, weil er einfach kein Blut sehen kann. Diese Eigenschaft hat er erfreulicherweise abgelegt. Und er ist, wie gesagt, ein fabelhafter Arzt, der aber, also ich glaube, das kann man an einer Hand gar nicht abzählen, wie oft der das Bewusstsein verloren hat in seiner, ich glaube, hauptsächlich Studentenlaufbahn, wenn es um das Sehen von Blut ging.
Ja, umso mehr Respekt, wenn man es dann zu so einem tollen Arzt schafft, wie er es ist.
Unbedingt. Und Marc, wenn du das hörst, du bist jetzt vor Tausenden von Hörern als wirklich toll beschrieben worden. Wenn du nicht innerhalb von 4 Tagen, nachdem diese Episode online ging, zu uns kommst und sagst, hey Jungs, vielen Dank, dass ihr mich da erwähnt habt, dann wissen wir, dass du nicht zuhörst und dann kriegst du echt Ärger.
Vielleicht kriegen wir Ärger, weil du ihn jetzt erwähnt hast.
Das stimmt. Und seiner Frau.
Ja, wahrscheinlich hört er es gar nicht.
Aber seine Frau.
Mal gucken. So, ich würde sagen, wir sind relativ weit fortgeschritten mit diesem Thema. Vielleicht noch mal so ein paar allgemeine Maßnahmen, wie man solche Synkopen auch verhindern kann, gerade wenn sie schon mal vorgefallen sind. Da kann man nur relativ grob sagen, lange stehen zum Beispiel vermeiden, wenn es irgendwie geht. Also zum Beispiel vor allem, wenn man es einmal hatte. Ja, also man sollte jetzt nicht irgendwie seinem 15-jährigen Sohn sagen, beim Konzert setz dich mal alle 10 Minuten hin. Das wird nicht passieren. Das ist Quatsch. Aber wenn man dann doch irgendwie das 2-3 Mal passiert ist, dann kann man vielleicht doch den Rat mal zumindest aussprechen. Viel trinken ist gut. Was auch beschrieben wird als protektiv, ist Ausdauertraining. Also dass man da auch so ein bisschen die Pumpe trainiert, dann auch mal auf verschiedene Belastungssituation zu reagieren. Da gibt es die Erfahrung, dass trainierte Jugendliche da weniger Probleme mit haben. Auch so ein Hausmittelchen, was ich aber auch schon öfter gehört habe, was hilft, soll das Trinken von schwarzem Tee direkt am Morgen sein, was den Kreislauf auch anregt. Habe ich auch schon mal Patienten geraten, die mir positiv Feedback gegeben haben. Mal einfach irgendwie
Jetzt wahrscheinlich generell Flüssigkeit, oder? Dass man genug Flüssigkeit
hat. Es soll wohl im schwarzen Tee auch so diese, weil schwarzer Tee ja so ein bisschen Effekt hat wie Kaffee, so dieses Aufweckende.
Je nachdem, wie lange er zieht, oder?
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man soll den halt mal gut ziehen lassen und dann halt auch mal gerne kühl trinken am nächsten Morgen.
Bist du ein Teetrinker?
Mittel.
Also, wie ist das denn? Ich glaube, wenn man schwarzen Tee lange ziehen lässt, dann ist er, glaube ich, eher so beruhigend und so. Mhm. Wenn man ihn aber nur so 4 Minuten ziehen lässt, dann hat er eher die andere Wirkung. Das ist aber jetzt aus meiner...
Ich kenne nur so aus dem Volksmund diese Macht-Wach-Wirkung und keinen schwarzen Tee so vorm Schlafen so lange.
Das hängt sehr davon ab, ob du jetzt 4 Minuten oder 9 Minuten ziehen lässt.
Ja, das stimmt. Da kann uns vielleicht jemand aufklären von
dem Hörern. Vielleicht Horst? Horst, bist du da? Horst, erzähl uns was von deinen Teetrinkgewohnheiten. Horst macht sich jeden Freitagnachmittag, nachdem er die erste Klasse unterrichtet hat im Schwimmkurs, zieht er sich zurück ins Kämmerchen und setzt sich einen schwarzen Tee auf.
Ihr müsst jetzt schon die Ertrinkungsunfallfolge kennen, ja, um
doch,
hier
kennt doch jeder.
Florians also, Horst-Witze zu verstehen.
Das ist kein Witz, das ist eine Schilderung aus dem wahren Leben, so wie deine Star Wars Pinky-Geschichte und du bist im Rettungswagen aufgewacht. Irgendjemand weiß sicher, wie man so einen Tee aufbrüht und wie lange man den ziehen lassen muss, damit er diese Wirkung hat, die du gesagt hast, nämlich morgens einfach mal einen guten Start hinlegt und einer nicht gleich wieder ins Bett fällt.
Ja. Gut, habt ihr da draußen Erfahrungen gemacht mit Ohnmacht, mit Synkopen? Ist das irgendwie weggegangen? Habt ihr das Problem immer noch? Wie habt ihr es in den Griff bekommen? Schickt mal eure Erfahrungsberichte, würde uns natürlich auch interessieren, mal zu hören, was wie ihr damit so umgegangen seid. Das ist ja, wie gesagt, etwas, was nicht sehr selten ist. Deswegen gibt es bestimmt viele da draußen, die sich damit identifizieren können. Und ich würde sagen, wir können an der Stelle einen Sack zumachen, oder?
Mach den Sack zu.
Haben wir
doch. Hast du noch irgendwas zu sagen? Vielleicht bezüglich Apple?
Ich könnte an dieser Stelle, wo du es gerade sagst, ich hätte es eigentlich vergessen.
Wir hätten noch kurz Zeit. Also,
ja gut.
Wir haben 2 Minuten,
ich die ich jetzt auch nicht ausnahmsweise Werbung machen und euch darum bitten, wirklich aus ganzem Herzen, wenn ihr Gefallen findet an dem, was wir hier tun, an unserem Podcast, an unseren Folgen, dass ihr die weiterleitet an andere Interessierte, andere Eltern, andere Leute, die mit Kindern näher zu tun haben, wie sagt man das nochmal, spread the word, das Word spreaden. Das wäre die eine Maßnahme. Wenn ihr zufällig Apple-User seid, würde uns eine du lachst dich wieder kaputt. Eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes extrem helfen. Das funktioniert einfach so, dass wenn man da Bewertungen abgibt, in den Charts höher oder runter rutscht. Und damit könnt ihr auch uns helfen, besser gehört zu werden.
So, jetzt muss ich mich hier mal einklinken. Also apropos Charts. Es gibt ja da unterschiedliche Charts. Du sprichst immer von Apple Charts. Ich, ganz ehrlich, ich finde die nie. Ich weiß nie, wo die.
Du hast ja auch kein iPhone.
Ja, eben.
Aber die sind in der Apple Podcast App. Da sind die Charts.
Ja, aber ich finde das nicht. Ich finde aber andere Charts. Und ich muss sagen, da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Also
nee, da sind wir nicht schlecht unterwegs.
Ich kenne.
Weißt du, woran das liegt? Weil ich so viel nerve.
Wahrscheinlich.
Weil ich immer nerve am Ende der Folge.
Dann ist das ganz gut.
Ja, merkst du?
Ich dachte, das nervt. Nee, es nervt nicht.
Es nervt nur dich, Florian.
Alle anderen
genießen
das. Also, es gibt da, gestern habe ich nachgeguckt, wir sind sogar in den Charts in Belgien, in Medizin-Podcasts.
Wir waren auch in den Charts in Irland.
In Irland?
Ja.
Wie geht das denn?
Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es in Irland so ein paar Leute, die also Deutsch sprechen.
Deutschland, klar. Österreich, klar. Schweiz, klar. Da sind wir in Medizin, glaube ich, regelhaft unter den Top 10. Gesundheit und Fitness ist schon ein größerer Bereich. Da sind wir ein bisschen weiter weg. Aber Belgien und Irland finde ich jetzt ganz schön interessant. Ich glaube,
ist interessant, ja.
Sobald wir Portugal erobert haben,
Kinder gibt es auf der ganzen Welt. Und jetzt mal Spaß beiseite. Wir machen es ja wirklich nicht, um uns irgendwie zu bereichern an etwas. Wir machen das Ganze, weil wir uns wünschen, dass es am Ende den Kindern irgendwie zugutekommt. Und das beste Beispiel hast du eben angerissen, zum Beispiel so ein Thema wie der Ertrinkungsunfall, aber auch wie das heutige Thema. Wenn am Ende ein Kind weniger ertrinkt oder wenn ein Kind weniger irgendwie eine schwere Verletzung durch eine Synkope hat, weil es vielleicht eine ernste Ursache hat, die man nicht richtig wahrgenommen hat, wenn es eins weniger ist, dann hat sich ja hier schon der ganze Aufwand 1000-fach gelohnt. Und dafür finden wir einfach dieses Projekt so sinnvoll und freuen uns einfach, wenn ihr es möglichst viel teilt, verteilt, weil umso mehr es einfach hören, umso mehr profitieren halt die Kinder am Ende davon. Ja. Und das, auch wenn das jetzt so ein bisschen cheesy klingt, aber das ist wirklich die Intention, die dahinter steckt. Und deswegen wirklich, wenn ihr die Zeit habt, ganz kurz die Bewertung irgendwie abzugeben oder in eure Family-Chat-Gruppe bei WhatsApp das mal reinzuschicken, dass das auch andere sehen. Tut das, damit helft ihr uns und natürlich am Ende den Kids. Und da würden wir uns super drüber freuen.
So, und an dieser Stelle muss ich mich verabschieden. Wenn ich jetzt nicht aufs Klo gehe, synkopiere ich und dann.
Du synkopierst ja dann, wenn du aufs Klo gehst. Also mal gucken, was
passiert. Also nicht, soll ich jetzt nicht
gehen? Soll ich mitkommen, mich hinter dich stellen?
Auffangen. Ich vertraue dir.
Eieiei, ich weiß nicht, wo das ist.
Schließen Sie die Augen und lassen Sie sich nach hinten
fallen. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier mal beenden, bevor ich jetzt hier wir zu sehr abdriften in. Vielleicht müssen wir dann am Ende noch so ein Disclaimer machen, dass das nicht mehr Minderjährige hier hören dürfen. Um Gottes Willen. Also, ihr Lieben, wir wünschen euch alles Gute, wenig Synkopen, genießt das gute Wetter, trinkt schön viel und wir hören uns ganz bald. Macht es gut.
Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss.